80 bis 90% der Unternehmer erzählen keine Story, erzählen keinen emotionalen Content, erzählen dir nicht, warum sie tun, was sie tun, sondern sie erzählen, wir haben das geilste Produkt, den geilsten Preis und sind am längsten auf dem Markt.
Moin moin und herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
Ja, herzlich willkommen zum Bizfluencer-Podcast. Heute mit Video und Zoom am Strand.
Richtig.
Palmen wehen im Wind, das Meeresrauschen hört man leider ein bisschen leise, weil der liebe Florian Hommer, der bei mir heute zu Gast ist, ich glaube, der hat so ein Noise-Canceling-Mikro, was dann halt so die Umgebungsgeräusche rausmacht. Aber das Bild ist auf jeden Fall schon mal ein Traum.
Ja, ich fühle mich auch total wohl hier. Die Sonne scheint wunderbar auf die Haut und der Wind streicht so sanft über den Strand hier. Du siehst es im Hintergrund da, die Palme, die da ganz entspannt ist. Also es geht mir super.
Das klingt gut. Also die Geschäfte laufen offensichtlich trotz Corona-Wahnsinn. Und du hast dich einfach zurückgezogen auf eine ruhige Oase.
Ja, auf jeden Fall.
Glaube ich, das Zimmer deiner Tochter ist, wenn ich das richtig vorher erfahren habe.
Überhaupt nicht. Das ist eine infame Unterstellung. Nein, ich habe gerade ein bisschen rumprobiert mit den Hintergründen hier bei Zoom. Und ich finde, der kommt meinem Wunschbild eigentlich am nächsten.
Deinem Gemüt vielleicht, ja auch deinem Inneren.
Total. Total. Ich bin ein sehr großer Insel im Pazifik-Freund.
Ja, wobei, wenn ich ja jetzt deine Videos, dadurch bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, weil du auf LinkedIn ja sehr aktiv Content auch rausballerst und so deine ganz eigene visuelle Art ja auch hast, wie du die Videos machst. Die sind nämlich immer sehr dunkel und schwarz-weiß, was ja auch so ein bisschen Bizfluencer-Style ist. Das hat mich natürlich sehr positiv getriggert, dass ja noch jemand wie cool geht. Aber dann denkt man im ersten Moment, so sonnig kann es ja bei dir gar nicht sein, weil das ist ja sehr dunkel und du bist ja manchmal auch, wirkst zumindest ernst, aber wer natürlich genauer hinhört, hört wahrscheinlich auch so ein bisschen so die, wie heißt es, das Augenzwinkern, das kann man nicht hören, aber sehen dann in deinem Fall. Florian, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du, wieso bist du so ein cooler Bizfluencer?
Ja, gute Frage. Wer bin ich, was mache ich? Mein Name ist Florian Hommer, ja, und ich mache B2B-Storytelling, Markenpositionierung, Markenaufbau und das Ganze digital sichtbar machen durch Storytelling. Der Grund, warum ich das eigentlich alles mache, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Unternehmen sehr viel Geld rausschmeißen. Und B ist der Punkt, dass ich sage, Emotionen im Business ist ein unschlagbares Asset, ein unschlagbarer Wert. Du kannst entweder Millionen in deine Facebook-Ads stecken, oder du erzählst einmal vernünftig deine Story und ziehst die Kunden an Land. Also ich komme aus einer Industrie, die sehr von Zahlen, Daten, Fakten durchzogen ist, also Medizintechnik, kann man so sagen, war dann Global Key Account und habe gemerkt, dass wir nur durch Storytelling die Marktführerschaft an uns gerissen haben. Soll man dazu sagen, es war so ein bisschen die Not, war Erfinder des Gedanken. Wir hatten das teuerste Produkt, wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten verdammt geile Flyer. Ja, und deshalb war der Gedanke, scheiße, würdest du irgendwas machen. Und ich hatte einen Vorgänger in der Firma, der sehr gerne zum Rotwein trinken First Class nach New York geflogen ist, aber ansonsten kam da nicht viel bei rum. Und so 2-3 Wochen, nachdem ich in die Firma gekommen bin, hieß es dann, Geld ist momentan so bisschen knapp. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das machen und haben dann mit Storytelling den Markt von hinten aufgerollt. Und wir haben nichts am Produkt verändert, nichts am Preis verändert. Wir hatten keine teuren Giveaways. Ich glaube, wir haben uns einmal für 200 oder 300 € bedruckte Kugelschreiber bestellt. Das war so unser Marketing. Aber erstaunlicherweise, wir haben wirklich unsere Story erzählt und haben gesagt, alles klar, wir fokussieren uns da voll drauf und ziehen das durch und haben damit ich glaube von 20% Marktanteil knapp auf 67 hochskaliert. Ohne Ausgang. Ohne Ads, ohne irgendwas.
Das ist ja das, was ich eigentlich gerade, nämlich die Frage, die mir die ganze Zeit schon im Mund brennt. Wenn du sagst Storytelling, ja, bin ich da auch großer Freund von, aber es ist ja auch sehr wichtig, dass die Leute die Story finden. Also das Internet ist ja riesig, Google hat, keine Ahnung, viele Einträge dazu. Und ja. Wie kamen die Leute denn auf eure Stories damals?
Wir haben die jedem erzählt, der sie nicht hören wollte. Wir waren quasi die Veganer der Business. Nein, okay. Es war, was machst du, wenn du kein Geld hast und trotzdem gesehen werden willst? Du gehst auf Ausstellungen. Also Messen und Veranstaltungen sind Plätze, da musst du in einer gewissen Branche, musst du da sein, ob du willst oder nicht. Und ich sag mal, während Messen in Europa irgendwie sehen wir 1.000, 2.000, 5.000 Euro kosten vielleicht, wenn du noch ein bisschen handelst, kannst du ein bisschen runtergehen mit dem Preis, dann sind halt in den USA so Preise ab 15 bis 20 bis 50.000 Dollar Standard. Ja, aber da wird halt auch ziemlich viel gesponsert und so weiter. Also da ist die Messekultur eine ganz andere. Aber du musst halt da sein. So. Das Lustige ist, dass ich sehr früh gesehen habe, was mit Social Media möglich ist. Und ich habe immer wieder gesagt, lass uns Social Media machen. Und das wurde von oben immer abgebügelt. Und also was heißt von oben? Wir waren wirklich holistisch aufgestellt und wir waren 6 Mann für den weltweiten Betrieb. Jede Woche ein anderer Kontinent war ganz normal, irgendwie 2018, irgendwie 190 Interkontinentalflüge ohne Zubringer. Und von daher waren wir sehr viel unterwegs und haben sehr viel gemacht und getan. Und auf diesen Messen haben wir dann halt einfach unsere Geschichte erzählt. Also so plump, wie es klingt. Die Leute kamen an den Strand und wir haben, an den Strand, hier auch, und haben halt gefragt, was macht ihr? Oder was kriege ich hier? Mhm. Und weil wir halt, das Lustige ist an der ganzen Geschichte, und das ist auch so ein Key-Learning, was ich daraus mitgenommen habe, je weniger Müll du an deinem Stand verteilst, Schokolade, Giveaways, Kugelschreiber, USB-Sticks, was auch immer, umso mehr oder umso weniger kommen die Leute, die dein Produkt gar nicht interessiert. So, wenn du nämlich nur das an deinem Stand hast, was du anbietest und noch eine coole Geschichte dazu, dann kommen die Leute nicht, weil du kostenlosen Champagner ausschenkst, sondern sie kommen, weil sie dein Produkt interessiert. Oder zumindest wissen wollen, was es ist.
Weil sie durch die Geschichte sozusagen neugierig gemacht wurden?
Nee, oder? Überhaupt nicht.
Aber die Geschichte nicht. Greift da noch gar nicht an der Stelle?
Von Anfang an, also wir haben das irgendwann natürlich fein getuned. Und mit jeder Story, die du erzählst und mit jeder Messe lernst du mehr. Und je mehr Erfahrung du hast, umso mehr Praktikabilität oder Anwendungshacks hast du. Ich meine, das ist ja bei uns ganz genauso. Wir fassen einmal auf die heiße Herdplatte und haben dann gelernt, nee, machst du nie wieder. Ja, und genauso ist das. Ja, also durch Zufall irgendwann. Aber oder wenn du irgendwie so schön 3,8 auf dem Kessel hast. Aber normalerweise machst du das nicht nochmal. Und genauso ist das im Business. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meine komplette Marke, mein Business komplett mit Social Media und Storytelling aufgebaut. Und es war am Anfang so dieses Ding, ich habe mich mit Unternehmensberatern unterhalten und gesagt, meinst du, da kann ich Geld mit verdienen? Und 6 von 6 haben gesagt, nee, lass das sein, die Scheiße funktioniert nicht. Spar dir Geld und Zeit und Mühe, mach irgendwas anderes, werd Tischler. Und ich habe gesagt, nee, wisst ihr was? Jetzt erst recht. So. Und heute, 1,5 Jahre später, sage ich den Leuten, guck mal, läuft. So. Und so war das bei uns damals im Unternehmen auch. Also wir haben getestet und jede Messe, jede erzählte Geschichte war ein Test. Was können wir besser machen? Was können wir optimieren? Und während wir am Anfang zum Beispiel wirklich nur auf die Inbound-Leads gesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, wer bei uns an Messestand kommt oder wer bei uns anruft oder wer uns eine Info-Mail schickt, der kriegt unsere Geschichte ausgespielt. Das ist natürlich ein cooles Tool, weil du da einen unglaublich geringen Spread hast. Also du triggerst oder du hast nur die Leute als Zielgruppe, die auch wirklich an dir Interesse haben. Aber viel lustiger ist es doch, wenn du auf der einen Seite die Leute hast, die Interesse an dir haben, aber auf der anderen Seite auch noch die Leute dazu hast, die zwar Interesse an dir haben, aber gerade keine Zeit, um an deinen Stand zu kommen oder keine Zeit haben, dir die E-Mail zu schreiben. Also haben wir das halt irgendwann so gemacht, dass wir Messe, E-Mail-Kampagnen verfasst haben. Und nach der dritten Teilnahme bei der Messe halt irgendwie gesagt haben, so, lieber Veranstalter, schick uns doch mal bitte die Teilnehmerliste. So, dann sitzt du 2 Tage da, hast irgendwie 10.000 Teilnehmer und dann gehst du wirklich Name für Name durch die Liste und guckst, interessant oder nicht interessant. Und die Leute, die interessant sind, die kommen dann auf eine Liste und kriegen 4 E-Mails, also als, wirklich als E-Mail-Kampagne aufgesetzt, die eine Story beinhalten. Und schlussendlich heißt es, die Auflösung der Story kriegst du auf dem Messestand. Komm vorbei. Ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt auch so machen, dass die Storys leben ja von Cliffhangern oder viele. Ja. Ich finde, dass du am Ende unseres coolen Gesprächs die Story auflöst, was die Story denn damals war, über die ihr sozusagen so gut verkauft habt oder die euch das Interesse der Menschen bekundet. Und vielleicht können wir vorher mal sprechen, was ist denn für dich B2B-Storytelling? Was bedeutet das? Was kann ich? Ich wäre ja wahrscheinlich ein potenzieller Kunde für dich, der jetzt sagt, ich will hier großer Business-Influencer werden. Mein Thema ist Influencer-Marketing. Und was muss ich machen, um 20.000 Follower zu haben oder so viel Einfluss zu bekommen, dass eben ich darüber, über meine Person ja auch vielleicht meine Leistung verkaufen kann?
Das ist eine gute Frage. Also es ist, mach's nicht so wie alle anderen. Das klingt total easy, aber schlussendlich ist es genauso. Schau dir, also grundsätzlich, wie habe ich es gemacht? Ich bin immer ein großer Freund davon zu erzählen, was ich schon getestet habe. Oder also jetzt nicht im Sinne von, ey, guck mal hier, ich bin hier der große Macker, sondern einfach nur, ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwelche Leute Blödsinn erzählen, was sie mal gehört haben. Sondern ich finde es irgendwie ziemlich cool, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mir sagen, ey, ich habe das schon erlebt und ich bin damit voll auf die Schnauze geflogen. Oder ich habe das schon durch und das war erfolgreich. Und von daher erzähle ich immer gerne, was ich falsch gemacht habe und was ich richtig gemacht habe. Oder was mein Learning damit raus war. Und eins meiner Learning ist, schau dir an, was andere machen und mach es nicht so. Weil wenn du jetzt als B2B-Influencer oder B2B-Podcaster Social-Media-mäßig erfolgreich sein willst oder sonst irgendwas, dann gibt es so viele Leute, die das schon machen. Und auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, ist, glaube ich, das Blödeste oder das Falscheste, was du machen kannst. Weil der Erfolg ist schon da. Du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Du musst es nur für dich passend runder machen. So, also wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt als B2B-Influencer durchstarten, dann oder als B2B-Podcaster oder wie auch immer, auf Social Media durchstarten, dann kann ich dir nur ans Herz legen, höre, was deine Zielgruppe will. Höre drauf. Und bevor du irgendwie anfängst zu sagen, ey, guck mal, ich bin der Größte und ich habe das Beste, was du wissen willst und ich mache alles, stell dich doch mal hin und hör mal, was die wirklich interessiert. Also diese Gary V-Strategie, dieses, hast du bestimmt schon mal gehört, die 1-80-Strategie, die funktioniert total cool. Also der hat schon recht damit, aber der ist halt jetzt so ein bisschen over the top, also ein bisschen Social Media Overkill. Aber es funktioniert. Setz dich hin, guck, was deine Zielgruppe interessiert, guck, worüber sie schreiben, reden, podcasten, was auch immer. Schau, ob du was dazu sagen kannst. Und wenn du was dazu sagen kannst, dann mach es so, dass es Mehrwert beinhaltet. Ja? Ich sage ja immer, Wissen ist frei verfügbar. Wenn du dich heute hinsetzt und 10 Stunden googelst oder bingst oder Yahoo suchst, man muss ja mal 3 nennen, also das ist ja Schleichwerbung. Gibt es eigentlich AOL noch?
Klar, ja.
Egal. Also wenn du Storytelling suchst, dann wirst du mit Sicherheit am Ende des Tages mehr wissen über Storytelling als ich. Im Sinne von, was ist Storytelling?
Ja.
Der Unterschied ist, dass du es immer noch nicht anwenden kannst. Ja, weil das Umsetzen, das Anwenden, das ist das, was zählt. Also meine Erfahrung mit Storytelling ist das, was uns unterscheidet. Und deshalb erzähle ich das dann halt. Also mach's anders und also frag dich, warum sind die Leute interessiert an dem, was sie interessiert? Setz dich hin und erzähle ihnen, was wirklich mit Mehrwert, setze dich nicht hin und sage, ich bin der Tollste. Und ich glaube, was das, was die wenigsten verstanden haben oder tun, ist, dass du umsonst, for free, also so wirklich ohne was dafür zu verlangen oder zu erwarten, Mehrwert rauspulvern musst, Nutzen rausgeben musst. Mhm. Das ist so der mein Key to Success, wirklich, würde ich wirklich so sagen. Also gib den Leuten Hilfe for free. Und ich habe irgendwann mal mit jemandem gequatscht und habe gesagt, ey, wann kommen denn die Kunden endlich? Ja, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann war die Anweisung oder der Tipp wirklich, mach mal 6 Monate Content und dann geht's los. Und ich konnte die Uhr danach stellen. Es war 6 Monate, 5 Tage die Woche ein Video rausgepulvert, immer mit irgendeinem Business-Tipp oder mit irgendeinem Tipp zum Storytelling. Wie wendest du es an? Wie machst du es richtig? Und mach mal so und nicht so. Und es hat wirklich 6 Monate gedauert. Und dann klingelt das Telefon und dann rief jemand an und sagte, ey, Florian, ich möchte gerne einen Workshop mit dir machen. Ich möchte, dass du unsere Business-Story schreibst. Und ich so, ja, geil. So. Und ja, was nimmst du dafür? Summe X. Ja. Also schnell mal was ausgedacht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass hier irgendwann wirklich jemand kommt und sagt, ich kaufe dich. Ja. Und es war wirklich 2 Würfel genommen und so die Zahlen. So. Und ja, okay, machen wir so. Schön, schreib mal eine Rechnung fertig und in 3 Wochen sehen wir uns. Dann stehst du da und denkst, wow. Und das hat sich dann immer wieder wiederholt. Irgendwann musste ich keine Würfel mehr würfeln, weil ich wusste ja die Zahlen. Aber genau so war es. Also Content, Mehrwert und das konsistent und nicht irgendwie, also ehrlich. Das ist so, ehrlich. Sei du selbst. Das klingt total nach Esoterik und Motivationssprüche, aber ich glaube, ich wäre nicht erfolgreich mit Stories oder mit Beiträgen oder Content auf LinkedIn, wenn ich anders wäre, als ich bin. Hm.
Klingt total plausibel und nehme ich auch mit. Ich will jetzt einfach so ganz naiv ja fragen, okay, ja. Aber wie, ich glaube, ein Problem, was viele haben, ist, wie finde ich denn eine Story?
Oh, das ist ganz einfach.
Was kann ich erzählen? Also ja klar, ein Thema ist das eine, aber um das Thema ja auch eine Geschichte zu spinnen, ich glaube, das ist ja nochmal ganz was anderes.
Musst du eine Geschichte spinnen?
Ja, weiß es nicht.
Die Geschichten sind da, du musst sie nur erzählen. Das Lustige ist, also grundsätzlich gilt, alles, was du erzählst, erzähl das mal einem 12-Jährigen. So. Erstmal aus diesem ganzen analytischen Denken rauskommen. Das ist der erste Tipp. Hör auf mit deinen Fachwörtern. Diese ganzen Buzzwords und was nicht. Erstens interessiert es keine Sau und zweitens versteht es keine Sau. Also hör auf, Buzzwords zu verwenden. Auch wenn es total hip klingt oder toll ist oder dich irgendwie zum Hero machen könnte, hör auf damit. Mhm. Es interessiert keine Sau. Und zweitens, wie findest du Content für eine Story? Offenen Augen oder offenen Auges durch dein Leben gehen. Der Content ist doch da. Du hast ein Business, du hast Kunden, du hast Ideen, was auch immer. Naja, dann erzähl doch mal, was deine Kunden mit deinem Produkt erleben. Ja. Grundsätzlich, Digitalisierung, alles schön und gut. Aber wir Menschen sind emotionale Herden und Triebtiere. Ja. Wenn du einen Menschen in Einzelhaft sperrst, dann dauert es 3 Tage, bis er durchdreht. Das geht schnell, das geht richtig schnell. Das heißt, wir Menschen brauchen soziale Interaktion. Wir brauchen Emotionen. Wir versuchen, alles zu digitalisieren. Aus dem Brief wird eine WhatsApp, aus dem Tante-Emma-Laden wird Amazon und so weiter, eBay oder Otto.de natürlich. Wir versuchen, alles zu digitalisieren, aber am Ende gehen wir doch wieder zu irgendwelchen Dating-Plattformen und versuchen, eine soziale Interaktion, also eine Emotion hervorzurufen. Mhm. Das heißt, wenn du als Unternehmer, als Entrepreneur oder wie auch immer du dich gerne nennen möchtest, es schaffst, deinen Menschen emotional zu erreichen, hast du einen unglaublichen Business-Vorsprung gegenüber deinem Wettbewerb, weil ich würde mal behaupten, 80-90% der Unternehmer erzählen keine Story, erzählen keinen emotionalen Content, erzählen dir nicht, warum sie tun, was sie tun, sondern sie erzählen, wir haben das geilste Produkt, den geilsten Preis und sind am längsten auf dem Markt. Mhm. Ist nicht von mir ausgedacht. Guck dir einfach mal die Internetseiten an, die da existieren. Es ist so, die wenigsten erzählen, warum sie etwas tun, sondern, was weiß ich, der beste Preis im Markt. Und ja. Das funktioniert nicht, nicht auf Dauer. So, wir sind also ich als Mensch, ich bin auf der Suche nach einem emotionalen Ankerpunkt. Ich bin auf der Suche nach etwas, womit ich mich verbinden kann. Ich bin auf der Suche nach etwas, wo ich mich wiedererkenne, emotional wiedererkenne. So, wenn ich also auf der Suche nach, oder wenn ich jetzt als Unternehmer auf der Suche nach Stories bin, die ich meinen Kunden anbieten kann, dann hör dich doch einfach mal um. Hör doch mal, was dein Kunde mit deinem Produkt erlebt hat. Du verkaufst Fahrräder als Beispiel. Ja? Mhm. Cool. Dann guck doch mal, dass ich 10 Euro Rabatt, wenn du mir oder wie auch immer einen Rabatt oder keine Ahnung was, wenn du mir dein Fahrradfoto mit Story auf Instagram postest. Erzähl mir doch mal, was du mit deinem Fahrrad, den geilsten Ort, wo du mit deinem Fahrrad warst. Ey, du ohne Ende kriegst du da Content rein für Stories. So, was haben die Leute mit deinem Produkt erlebt, mit deinem Fahrrad jetzt in dem Fall? So, alles klar, du siehst, was deine Kunden erlebt haben. Mach daraus noch mehr Content. Ja. Erzähle, was die Leute erlebt haben. Und das ist schlussendlich, was die anderen Leute hören wollen. Also Content ist genug da, selbst wenn du IT-Techniker bist. Ja. Welche Probleme hast du behoben? Was hast du für den Kunden gemacht? Mhm. Du hast ihm emotional geholfen. Gar nicht, Storytelling ist keine Magie, sondern es ist einfach wirklich nur zuhören.
Ich glaube, es ist halt so ein krasses Umdenken, was im Moment stattfinden muss, von dem, was du ja auch gerade gesagt hast, von dieser Benefit-Kommunikation. Bis jetzt sind wir es ja gewohnt, für unsere Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, zu werben, indem wir sagen, wie toll diese sind und was sie einzigartig macht und was sie alles können. Ja. Und was ja jetzt passiert und wo ich mich auch immer, ich bin ja auch mittendrin und tue mich mal leichter, mal schwerer damit, weil ich habe 20 Jahre genau das gemacht in der Werbung. Zu sagen, nee, ich will ja gar nicht erzählen, wie toll das Produkt ist. Das wissen ja die meisten auch irgendwie wahrscheinlich, oder sondern eben, was ich damit erlebt habe. Oder das Produkt hilft ja, irgendein Problem zu beheben und sich mit dem Problem vielleicht auch mal holistischer auseinanderzusetzen oder ähnliches. Ja. Und zu sagen, ich werde vielleicht auch der Experte für dieses Problem und deswegen habe ich lustigerweise auch noch so ein Produkt dazu. Aber das lege ich dir deswegen nicht immer jedes Mal vor in die Kamera und sage, dieser Stift ist übrigens das richtige Produkt dafür, um richtig zu schreiben, sondern ich schreibe tolle Geschichten, die erzähle ich dir und die schreibe ich ja zufällig mit einem Stift. Und dann fragt vielleicht jemand mal, das sieht aber schick aus, was du da hast. Wieso sieht das so cool aus? Dann kann ich sagen, ja, ich habe diesen coolen Stift und wenn du willst, kannst du den ja haben. Und das ist aber echt schwer. Also ich glaube, für dich ist es wahrscheinlich leichter, weil du damit angefangen hast, von Anfang an so Werbung zu machen. Aber ich habe jetzt eine kleine lustige Seitengeschichte. Meine Partnerin macht ganz viel Sexualaufklärung, hat einen TikTok-Kanal, der total cool funktioniert und ist jetzt von einem großen, ich darf das glaube ich gar nicht alles erzählen, aber egal, jedenfalls macht die viel TikTok-Kram und erzählt den jungen Leuten halt, dass sie normal sind, was Sexualität angeht, also Dr. Sommer 3.0.
Okay.
Die ist jetzt von einem großen Konzern angesprochen worden, willst du nicht hier unsere Produkte bewerben? So, auch, und da geht es tatsächlich auch so um TV-Produktion und so, also TV-Spot und so. Da war ich schon so, die Zielgruppe ist 15, 16, 17, 18, wieso TV? Die gucken das doch gar nicht mehr. Aber das war nochmal ganz was anderes. Und dann sagen die, das muss alles voll authentisch sein. Ne? Sei so, wie du immer bist. Dann ist sie, wie sie immer ist. Und dann klingelt das Telefon, können wir nochmal, wir müssen doch nochmal reden, ne, dann wirst du doch, kannst du das Produkt doch noch mal mehr in die Kamera halten. Also all diese Sachen, wo du denkst, nee, genau das ist es ja nicht, aber das kennen die nicht anders. Ne? Und die haben ja dann die Marketingmanagerin davon, hat ja noch einen Chef, der kennt es noch weniger mit dem, wo wir uns hier mit auseinander. Da wird Reklame noch gemacht, wie in den 80ern.
Ja.
Mit einem großen Plakat und das Produkt ist der Hero dabei.
Ja.
Und das ist natürlich ein krasser Umlerneffekt. Da haben viele auch richtig Angst vor, weil das wissen sie, dass es irgendwie einigermaßen schlecht funktioniert, aber das ist berechenbar. Und das, was du jetzt sozusagen erzählst, ist ja noch nicht so berechenbar. Jedenfalls in der
Frage nicht.
können sich es einfach auch gar nicht vorstellen. Weil Werbung heißt, da ist ein Produkt, was gut zu sehen ist. Und das ist ja mittlerweile gar nicht mehr. Und das finde ich halt auch so abgefahren, dass die Leute sich damit so schwer tun.
Warum tun sie sich so schwer damit? Das ist genau das, was du ansprichst. Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, JW Marriott, Hotelkette aus den USA, haben total geiles Storytelling auf YouTube betrieben. Also sie haben quasi so eine Art Kinofilm für sich selber geschrieben über die zwei Doormen. Mega, weil sie einfach verstanden. Also grundsätzlich, und das ist genau das Problem, was du angesprochen hast. Kenne deine Zielgruppe und verstehe, was sie will. Und das ist das große Problem, was wir heutzutage haben. Um auch da ein ganz kurzes Beispiel reinzugeben. Neulich mit einem Unternehmen gearbeitet, die wollten einen Digital Sales Manager. Ja. Und das ist ein Familienunternehmen. Und Vater ist Chef und Vater macht Personaleinstellungen und die Kinder machen Social Media und die machen das richtig gut. So. Und jetzt suchen sie einen Digital Sales Manager und Vater schaltet eine Zeitungsanzeige, weil hat er immer so gemacht. Ja. So. Und lässt sich da auch nicht von abkriegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das bringt nichts. Also für Social Media können wir hier gerne weiter zusammenarbeiten, aber da seid ihr schon richtig gut. Aber bei der Personaleinstellung kann ich nicht helfen, weil das wird nicht gewollt. Ja. Und die haben bis heute keinen Digital Sales Manager gefunden. Ja, aber die Kinder sagen auch, wir müssen warten, bis Vater stirbt, weil dann können wir hier richtig durchstarten. So böse es klingt. Aber es ist genauso. Das Umdenken muss stattfinden. Das ist sozusagen auch so ein bisschen meine missionarische Aufgabe, die ich ja auch bei LinkedIn oder YouTube oder Instagram so verfolge. Dieses, hör mal auf, dein Produkt in den Vordergrund zu stellen. Und dieses ganze Influencer-Marketing, kann man machen, aber jetzt stell dir mal vor, wie seriös das wirkt, wenn du so ein Sternchen da hast, dass jede Woche ein anderes Hotel als das, guck mal, mein neues Lieblingshotel, da müsst ihr unbedingt hin. Das glaube ich dir einmal. Das glaube ich dir vielleicht ein zweites Mal, weil du was Schöneres gesehen hast. Aber wenn das jede Woche passiert, wie glaubwürdig bist du dann noch? Ja. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Unternehmen machen, weil sie einfach nur sehen, okay, da kommen irgendwie 2 Millionen Likes auf ein Foto oder keine Ahnung was, da kriegen wir ein bisschen Reichweite rein, dass diese Reichweite aber auch ganz schnell überscrollt wird und Likes nichts wert sind. Da wird ein ganz großer Cut demnächst stattfinden und dann müssen sich ziemlich viele Influencer einen echten Job suchen. Und das ist dann nämlich genau das Problem, wenn man anfängt zu sagen, Persönlichkeit mit Marke muss verbunden werden. Ja? Wir wollen einen Menschen, wenn du jetzt E-Scooter anbietest, will ich nicht wissen, was der E-Scooter Tolles kann, sondern ich will wissen, wer die Person dahinter ist. Und wenn ich dann mein Produkt digital gestalten will, dann sollte ich mir ein Gesicht für mein Produkt aussuchen, nicht 10 Gesichter. Und das auch realistisch kommunizieren. Emotionale Kommunikation, keine Produktkommunikation. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Ja? Sobald das Produkt im Mittelpunkt steht, funktioniert irgendwas nicht mehr.
Ja, also das Influencer-Thema ist, nehme ich auch teilweise total mit und sehe aber auch da die Challenge, dass du mit Influencern ja nicht theoretisch, das ist ja das, was wir viel machen, geile Geschichten erzählen kannst, wenn du Bock drauf hast und dich drauf einlässt. Aber die können gute Geschichten erzählen. Das ist bei vielen, bei YouTubern und Co., die mit Bewegtbild arbeiten, ist ja auch deren Job. Genau. Und da ist aber dann wieder das andere Thema, das, was ich gerade eben auch, dieses Kontrollverlust. Ne? Du gibst halt was aus der Hand, was vorher sonst in deiner Hoheit war, nämlich dein Produkt und deine Marke, musst hoffen, dass das irgendwie cool wird. Und da haben ja wirklich viele, das ist die Hauptangst der großen Werbetreibenden, nicht aller, ne? Aber viele, diese Kontrolle abzugeben. Aber ich glaube, es wird besser und ich glaube auch, was auf der anderen Seite, es gibt so zwei Strömungen. Die einen, die so merken, ich verstehe eine Influencer-Kooperation als eine Markenkooperation, deswegen haben wir beide irgendwie Mitspracherechte. Ja. Aber viele andere sagen natürlich, ich zahle dir Geld dafür, das ist mein Produkt und das ist der King, deswegen ist es Reklame. Denn, also da unterscheide ich für mich gedanklich halt immer. Ja. Es gibt irgendwie coole Markenkooperationen und es gibt ganz einfache Influencer-Werbung, ne, wo genau das wie immer gemacht wird, wo du ein Filmplakat, wo du so ein Straßenplakat letztendlich nur auf LinkedIn oder auf Instagram baust. Das gibt es leider auch noch immer, und das ist ja eine große Gefahr, die ich hier aber sehe, dass immer wieder alter Wein in neue Schläuche gegossen wird. Jetzt kommst du mit Storytelling, mega geil. Und da sehe ich ja auch wieder so, wie schafft das jetzt die Werbeindustrie, auch dort wieder den alten Scheiß zu machen? Weil du kannst ja eine geile Geschichte erzählen, mich voll reinnehmen und sagst am Ende, ja, jetzt klick hier hinten und nimm am Gewinnspiel teil oder so. Und schon ist ja wieder Magie wahrscheinlich auch weg, oder?
Naja, es kommt darauf an, was du mit deiner Story verfolgst. Also Story kann, oder ich sag mal so, da sind wir schon im ganz großen Bereich Content-Marketing. Also weg vom klassischen Ad-Marketing hin zum Content-Marketing, das ist ja so der heiße Scheiß in 2020. Nutzen und Mehrwert zu kommunizieren und am Ende zu sagen, ja, und wenn du Bock drauf hast, dann mach das auch. Vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Mache ich ja genauso. Ich erzähle eine Story und am Ende muss ich natürlich irgendwie aus dem, was ich da anbiete, natürlich auch irgendwo Kapital schlagen. Das ist ja keine Frage. Aber ich muss es halt, ich finde es halt unehrlich, wenn du sagst, also ich nehme mal so dieses Beispiel, weißt du, du kannst nicht für Naturschutz werben und dann irgendwo Fotos mit getöteten Robbenbabys in der Hand posten. Ja, war irgendwie gestern mein Video drin. Es muss, also dein ganzer Auftritt, deine ganze Positionierung muss halt stimmen.
Ja.
Wenn ich jetzt so, ja.
Du sagtest ja aber gerade auch, das Erfolgreichste auch bei dir war ja, dass du Content und Informationen rausgehauen hast über Monate, ohne irgendeine vordergründige Verkaufsperspektive zu haben.
Ja.
Und ich finde schon, wenn dann ja wieder eine Marke XYZ coolen Content raushaut und dann am Ende doch wieder Verkauf mich steht, so, das ist halt, da mache ich das Fragezeichen hinter. Geht das nicht eigentlich auch genauso, wie du das sagst? Kann ich eigentlich theoretisch auch eine Marke, ein Produkt genauso werben, wie du es tust, und das wird trotzdem gekauft?
Ja.
Ich weiß es nicht, ne? Also es ist nur so eine These, die ich jetzt hier reinwerfe.
Ja, natürlich. Natürlich funktioniert das. Das Ding ist, es dauert halt einfach nur länger. So. Deswegen auch B2B-Storytelling. B2C-Storytelling ist so schnelllebig und so kurzweilig. Da hast du meistens gar nicht die große Chance auf riesengroße Stories. Es sei denn, du hast den Willen, anders zu sein. Und dann wirst du auch richtig erfolgreich. Also dieses Onboarding, diese Vorbereitung, Positionierung ist dein Kapital. Ich hätte ja genauso gut nach einem Monat meine Facebook-Ads schalten können oder sowas. Mit dem Ding, Kauf hier. Habe ich aber nicht gemacht. Das ist ja alles organisch. So, jetzt stell dir mal vor, du gehst in eine Kneipe und fragst die nächste Person, ey, willst du mich heiraten? Egal, ob Männlein, Weiblein. Du wirst entweder eine geschallert bekommen oder zumindest einen Vogel gezeigt und sagst, spinnst du? Was willst du denn überhaupt von mir?
So. Oder du hast Pech und du sagst jemand ja.
Richtig. So. Und das ist aber der Moment, wo du eigentlich laufen solltest. Aber genau das ist ja das mit den Anzeigen oder mit Werbung. Ja? Die Werbeanzeige, die klassische, ist das, willst du mich heiraten, nachdem du die Person das erste Mal gesehen hast. Content-Marketing oder Storytelling ist das Ding, hi, ich bin der und der. Wie heißt denn du? Wollen wir ein Glas Wasser zusammen trinken? Ja. Okay, darf ich dich zum Essen einladen? Gerne. Wollen wir mal 35 Stunden quatschen? Ja, bitte. So, dann gehst du nochmal essen, dann gehst du nochmal was trinken, dann gehst du ins Kino, dann gehst du... Es entwickelt sich eine Beziehung. Und irgendwann, wenn man der Meinung ist, so, jetzt passt das hier ganz gut, dann kann man die Frage stellen, ey, willst du mich heiraten? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kunde sagt, ja, deutlich größer, als wenn du von Anfang an laden kommst und sagst, ey, heiraten? So. Und bei der Facebook-Ad oder bei der Werbeanzeige, bei der klassischen, kannst du natürlich viel schneller auswerten, hat die Erfolg oder hat die keinen Erfolg. Ja. Das Ding ist nur, dass die Leute emotional und sozial Bindung suchen. B2B, B2C, was auch immer du sagen willst. Ich sage ja immer H2H, ja, Human-to-Human Business. Die Leute, die Menschen sind auf der Suche nach emotionaler Bindung bei jedem Produkt. Es sei denn, ich habe hier also sowas Cooles, irgendwie Kopfhörer oder keine Ahnung was, und ich zu einem der großen Online-Versandhäuser gebe genau das, was ich suche, ein, krieg's angezeigt, kaufen, fertig. Da brauche ich keine emotionale Bindung, weil ich will diese Kopfhörer haben oder ich will was auch immer haben. Ja? Da bin ich auf der Suche. Aber sobald du ein Produkt anbietest, was anders sein soll, dann gehst du hin und sagst, ey, pass mal auf, ich erzähle dir mal eine coole Geschichte. Hör mal zu. So, emotionales Onboarding und dann ist der Social Selling Gedanke, was ja auch so ein kleines Buzzword ist, aber der Social Selling Gedanke ist ja dann wirklich da, dass du sagst, okay, alles klar, Onboarding, Produktvorstellung, Story, emotionale Bindung aufbauen mit dem Kunden und Soft Pitching am Ende. Ja, was, seien wir doch ganz ehrlich, jeder von uns will was verkaufen. Ja, jeder möchte sein Produkt verkaufen, seine Dienstleistungen, sein Angebot, wie auch immer. Wir müssen nun mal Geld verdienen, um irgendwas zu uns leisten zu können. Das ist leider Gottes so, aber es ist so. Ist ein Fakt, den brauchen wir nicht abstreiten. Aber der Unterschied liegt darin, wie ich das erreiche. Und wenn ich jetzt als Unternehmen einfach nur plump hingehe und sage, hier, kauf, dann ist meine Conversion Rate deutlich geringer, als wenn ich sage, ey, ich will dir mal was erzählen. Wollen wir uns mal ganz kurz unterhalten. So, und dann höre ich auf, komme von meinem hohen analytischen Ross runter und erzähle dem Kunden meine Geschichte, wie ich es ihm erzählen würde, wenn ich an der Bank sitze. Erzähle ihm die ganze Geschichte, was der andere damit erlebt hat und sage ihm am Ende, so, und wenn du auch Bock drauf hast, dann lass doch einfach mal zusammen und arbeiten. So, und das ist ja einfach nur ein freundliches Angebot. Es ist ja kein Kauf hier, klick hier, mach dies, mach das, mach jenes. Sondern es ist einfach ein, hey, ich habe dir jetzt erzählt, was möglich ist, hast du da Bock drauf? Sag mir Bescheid, ich bin für dich da. Sofort wieder eine emotionale Brücke. Emotional mit dem Kunden connecten, das ist das Zauberwort.
Und wie arbeiten Kunden jetzt mit dir konkret? Also wenn ich als Firma dich jetzt buche, wie ist so ein klassischer Ablauf? Gibt es da einen klassischen Ablauf über? Bei dir wahrscheinlich ist es auch viel so ad hoc, kann ich mir gut vorstellen, aber es gibt doch wahrscheinlich so eine Art, so wie du sagst, es gibt schon so eine Blaupause, wie das wahrscheinlich abläuft.
Also als allererstes muss der Kunde oder müssen meine Kunden bereit dafür sein für Storytelling. Also sie müssen bereit dafür sein zu verstehen, erstens etwas anders zu machen und zweitens damit erfolgreich zu sein. So, aber dieses Erfolgreichsein stelle ich gar nicht im Vordergrund, weil dieses Ich mach dich reich über Nacht funktioniert weder bei mir noch bei anderen. Es ist aber so, ich sage, und das habe ich ja hier auch am Anfang gesagt, ich kann dir nur das weitergeben, was ich selber gemacht, gesehen, getan habe. So, und wenn ich jetzt ein Unternehmen irgendwie kann ich nicht erzählen. Also wenn ich jetzt Unternehmen zu deutlich mehr Umsatz verhelfe durch Storytelling, also wirklich nur zum Beispiel durch klares Messaging, also Story auf der Internetseite oder Story für Produkt, und die sehen danach den Erfolg, so, dann ist es, also ich onboarde den Kunden darüber, dass ich die Geschichten auf zum Beispiel Social Media erzähle und sage, hey, das kannst du erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Dann kommt der Kunde zu mir und erzählt mir sein Problem, seine Erwartung. Individuell. Ja. Und dann sage ich, alles klar, lass uns so zusammenarbeiten. Es gibt verschiedene Sachen. Ich kann mit dir zusammen eine Story schreiben oder ich kann dir beibringen, wie du selber deine Stories schreibst. Also dieses klassische, wie war das immer, dieses gib einem Mann einen Fisch und er ist für einen Tag satt, lehre ihn zu angeln und er ist satt für sein Leben lang. Genau das biete ich auch an. Wichtig ist grundsätzlich, dass ich sage, ich mache keine Stories für Unternehmen und für Produkte, sondern mit Unternehmen, mit den Produkten. Also ich bin immer nur derjenige, der sozusagen das Unternehmen unterstützt, seine eigene Story mit den richtigen Impulsen zu erzählen. Und dann geht es auf sämtliche Kanäle, Social Media, Online, Website, Newsletter etc. Und spätestens eine Woche nach Einsatz der Story oder zwei Wochen sehen die Kunden halt direkt die ersten Erfolge. Und das ist halt genau das. Aber es ist immer individuell, weil erstaunlicherweise zum Beispiel arbeite ich sehr viel mit hochkomplexen Produkten, also IT, Finanzbranche, Real Estate ist eine ganze Menge dabei, so Startups, digitale Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir haben ein total geiles, geniales, digitales Produkt, aber irgendwie versteht keiner, was wir damit anbieten.
Ja. Finde ich auch total cool. Ich habe immer noch nicht über, aber ich denke mir so, ich bin jetzt dieses Startup, habe dieses coole digitale Produkt und du denkst dir jetzt auch eine Story darum aus und dann sagst du mir jetzt, Henrik, jetzt haben wir die Story, was mache ich dann?
So, dann es gibt Leute, die sagen, jetzt cashst du richtig ab. Also, du musst deine Story natürlich erzählen. Also, Storytelling ist deutlich mehr als einfach nur, ich erzähle eine Story für ein Produkt. Es ist Positionierung, es ist Branding. Alles, was du erzählst, geht ja in deine Marke rein. So, also wir gehen jetzt mal davon aus, Henrik, du hast jetzt dein tolles Produkt und du hast jetzt deine Story und die erzählst du jetzt auf deinem Social-Media-Profil zum Beispiel. So, und damit bewirbst du deinen Podcast. So, dann erzählst du immer wieder deine Story in anderen Formen, in anderen unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten und machst mal so eine Nutzenkommunikation in Storyform. Erzähl den Leuten, was sie davon haben, wenn sie deinen Podcast hören. Immer und immer wieder. Und damit baust du ein Social Proof auf. Und dieses Social Proof sorgt dafür, dass die Leute deinen Podcast als eine Instanz sehen. Und diese Instanz wird anders gewertet, emotional bewertet. Und dann bist du immer irgendwann in diesem limbischen System, also wir haben zwei Gehirnhälften, emotional und rational. Und dann bist du irgendwann im emotionalen System verankert und da sind immer 90% unserer Entscheidungen vorbestimmt. Das heißt, wenn du jetzt als solches sagst, ich habe einen coolen Podcast, komm mal hier rein, hör dir die Infos an, ist alles nur for free und kannst du hören und machen und tun. Und du fängst jetzt an, in diesen Stories Produkte zu droppen. Influencer-Marketing. Ja? Dann wirst du feststellen, dass die Leute emotional dein Produkt mit etwas verbinden. Und dann ist es irgendwann total egal, welchen Preis du dafür aufrufst. Dadurch, dass die emotionale Verbindung steht, verkaufst du dein Produkt. Mhm. Also es ist wirklich dieses Social Selling. Du bereitest den Kunden emotional darauf vor, du nimmst ihn an die Hand und sagst, hey, ich löse dein Problem, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast, oder ich löse dein Problem mit meinem Produkt, wenn du ein Produkt hast. Und nimmst ihn aber an die Hand und sagst ihm, hey, wir zusammen. Nicht du alleine, ja, sondern wir zusammen. Da ist jemand, der dir hilft. Und das kriegst du mit den richtigen Storys. Und dann natürlich am Ende steht das Angebot, am Ende steht der Verkauf und am Ende steht der Nutzen für den Kunden. Und den erreicht er und hat die Verbindung. Und dann geht es natürlich weiter, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda-Ding.
Ja, das verstehe ich. Und ich denke mir jetzt noch, wie kriege ich das aber auch, jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen technischer gedacht. Ich bin jetzt irgendein Dienstleister für habe aber jetzt gar keine Reichweite. Ne? Ich habe jetzt auf LinkedIn, keine Ahnung, 100 Kontakte, auf Instagram 70 Kontakte. So, das ist ja auch wahrscheinlich sehr normal. Ja. Das heißt also, da verkaufe ich ja wahrscheinlich schwierig, weil ich eine viel zu geringe Reichweite habe. Arbeitet ihr mit Ads oder arbeitest du daran, dass die erstmal mehr Reichweite bekommen oder wie ist so ein Ablauf?
Ich arbeite erstmal grundsätzlich daran, dass die Leute mehr Reichweite bekommen. Also zum Beispiel in Workshops oder in der Masterclass, die ich anbiete, ist ein Teil auch digitale Vertriebskanäle aufzubauen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich mache jetzt Storytelling, sondern auch wirklich, okay, was machst du jetzt mit der Story? Ist es der One-Liner? Ist es dein Newsletter? Ist es dein digitaler Vertriebsweg, den du über Webseiten etc. Produkte, Programme aufbaust? Das heißt, die Geschichte deines Kunden nimmt ja irgendwo sozusagen seinen Weg. Ja, und der will durch diesen gesamten Verkaufsprozess, manche nennen es Funnel, ja auch durchgeleitet werden. Und irgendwann, ganz am Ende, steht natürlich der harte Verkauf. Keine Frage. Aber der Weg dahin, durch diesen Funnel, durch diesen Verkaufsprozess, der wird durch Stories geprägt.
Ja, ja. Ja? Okay, also machst du schon, also auch mehr als nur die Geschichte, sondern du sagst auch, wie verbreitest du diese Geschichte, lieber Kunde? Und das, also, weil da kommt man ja auch schneller wiederum in diese Richtung der, dieser ganzen Inbound-Terroristen auf LinkedIn. Das kriegst du auch jeden Tag. Ich kriege locker 10 Kontaktanfragen von Menschen, die mein Business, egal welches ich da angegeben habe, nach vorne katapultieren, einfach nur durch Magie. Ne? Also, dass die Kunden auf mich zukommen und Kaltakquise war gestern und so. Ich finde, das sind ja auch geile Mechanismen. Ne? Also das, was du ja auch beschreibst, ich finde, das ist geil. Das ist so, so kann Werbung auch cool funktionieren. Mhm. Aber es ist ja, wird jetzt aber auch gerade, diese Sau wird ja noch mehr durchs Dorf getrieben als TikTok und was weiß ich gerade.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Und das ist ja schon so, kommt in den 80ern hieß sowas, glaube ich, mal Drückerkolonne. Die Leute, die mit ihren Zeitschriften-Abos bei dir oder den armen Omas ausrauben. Ja. So kann ich mir das vorstellen, dass die den einen oder anderen unbedarften LinkedIn-User, der von Marketing und Storytelling und so weiter keine Ahnung hat, den auch ganz schön abritten können. Irgendwie.
Ich mache da regelmäßig Videos zu und ziehe diese Leute so ein bisschen durch den Kakao. Also jeder hat ja so seine Berechtigung, aber überleg dir mal bitte, wenn du 10 Neukundenanfragen am Tag hast und du bist ein Dienstleister, rechne das mal hoch aufs Jahr. Das ist nicht möglich. Also wenn du, es kommt immer drauf an. Also ich habe ja zum Beispiel für mich den Qualitätsanspruch, dass meine Kunden garantiert nach dem Workshop ihre Story erzählen können. So. Wenn ich diese nicht hätte und einfach nur irgendwas verkaufen möchte, dann wäre ich in genau der gleichen Position, dass ich sagen würde, hey, mit Storytelling 10 Neukunden Anfragen am Tag. Funktioniert aber nicht. Also ich appelliere immer an den logischen Neukunden, an den logischen guten Menschenverstand. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die Menschen generell sind durch dieses Ganze, ich mache dich reich über Nacht, B2B-Neukunden, Inbound-Leads und was nicht alles, natürlich gebrandmarkt. Und natürlich ist es für mich dann als Storyteller schwierig zu sagen, gucke mal, emotional Kundenbindung und Inbound und Neukundengewinnung. Es tut mir leid, aber das ist mein Thema. Das ist ein Problem. Aber ich erzähle eine Geschichte darüber. Also ich stelle mich nicht hin und sage, hier kriegst 10 Neukunden am Tag. Würde ich niemals tun, weil das ist möglich, aber das willst du nicht. Also selbst ich möchte keine 10 Neukunden am Tag. Das ist so. Es ist aber was anderes, wenn du deine Geschichte oder wenn du eine Geschichte erzählst und dem Kunden sagst, ey, guck mal, ich verstehe dein Problem. Und lass uns mal daran arbeiten. Ich kenne eine Möglichkeit, wie man dein Problem lösen kann. Weil das 10 Neukunden ist ja quasi keine Nutzenkommunikation in dem Sinne. Es ist ja ein leeres Versprechen. Ja? Und wenn ich dann anfange und sage, ey, okay, pass mal auf, ich kümmere mich mal um dich. Also ich bin jetzt hier keiner, der dir sagt, du hier kauf den Videokurs und dann ist fertig. Nein. Lass uns mal darüber quatschen, okay? Und dann gucken wir, was ich für dich tun kann. Persönliche Bindung schon mal aufbauen. So, ich hatte neulich auch so einen, der dann im geliehenen Anzug hier im Zoom-Call vor mir stand und dann mir erzählen wollte, wie ich digital sichtbar werde mit meinem Unternehmen. Also ich, hast du dir überhaupt mal die Mühe gemacht, mein Profil anzuschauen? Du machst hier, Storytelling. Ich sage, ja, Dankeschön. Meeting verlassen und zwar für alle. So, das hat sich aber ziemlich gedrosselt, weil ich da klar mich positioniert habe und mittlerweile aus diesen Menschen Kunden mache. Also ich bin ja auch ein bisschen hier guilty pleasure. Ich ziehe mir ja genau auch diese, ich mache dich reich über Nacht Typen an Land und sage, ey, lass mal über deine Story reden, okay? So. Und siehe da, auch diese Leute erzählen eine Geschichte und sind plötzlich auf einem ganz anderen Level irgendwie erfolgreich. Also wobei ich ja auch erfolgreich für so ein Buzzword halte. Ja, wo ich mir auch sage, ey, überdenk mal ganz kurz dein Produkt. Was willst du ja eigentlich? Ja, hier, schnell reich werden, schnell Kohle machen. Ich sage, warum willst du das denn machen? Ja. So, dann haben wir innerhalb von, ich glaube, 2 Workshop-Tagen, die ich mit dem jungen Mann dann gemacht habe, das Produkt komplett umgestellt. Plötzlich war das echt ein geiles Ding. Und wenn wir einfach uns immer darum gekümmert haben, was will denn der Kunde? Ja? Was will er denn erreichen? Und dann haben wir dem ganzen Produkt noch diesen ich ziehe dir Geld aus der Tasche Charakter genommen. Und plötzlich war das eine vernünftige Sache. Aber wenn die Leute von so einer Akademie kommen, ich mache dich reich über Nacht, Akademie, dann sind die halt nichts anderes gewohnt als Copy und Paste.
Ja.
Und, ja, das ist der große Fehler.
Aber das ist ja schön. Also du machst sozusagen die bösen Jungs, die mich überfluten, schlauer, damit ich nicht sofort merke, dass ich mich überfluten, ne?
Du Schlingel. Nein, also nein, das würde ich gar nicht so machen. Aber es ist einfach manchmal so, manchmal werde ich auch angeschrieben von solchen Menschen und ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja? Und bei manchen denke ich mir einfach nur so, wie blöd bist du eigentlich? Und dann kommt die Nachricht gar nicht bis zu mir durch. Und bei manchen denke ich mir einfach, ey, das sind wirklich irgendwelche armen Schlucker, die sich jetzt hier wahrscheinlich selber irgendwo so einen Kurs für 1.500 Euro gekauft haben und daraus jetzt versuchen, in irgendeiner Art und Weise verzweifelt Kapital zu schlagen mit irgendwelchen vorgefertigten Nachrichten, wo ich dann manches Mal auch einfach sage, ey, lass mal zusammen quatschen. Und dann unterhält man sich zusammen und dann merkst du ganz schnell, dass die da in irgendeine Blase reingerutscht sind und dann sage ich, du, mach's anders.
Das ist ja vielleicht auch eine sehr interessante Zielgruppe für dich und andere, die, weil davon gibt es ja richtig viele, wie wir sehen, ne?
Ja.
Den bauen Sales, ich mach dich reich, Leute, die eben teuer bezahlte Kurse besucht haben.
Ja.
Und ich glaube auch, dass viele von denen tatsächlich vielleicht was Sinnvolles anzubieten haben, ne? Oder,
ja, genau.
Und aber auf eben so komisch geframed wurden, dass die denken, jetzt müssen sie genau diesen Weg gehen. Und
ja.
die du ja dann nimmst und sagst, hey, guck mal, wir machen ein bisschen tschick, 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 und schon ja. Ist es attraktiv. Also bauen die dir vielleicht ja gerade eine völlig neue Zielgruppe auf, ne? Die großen Trainer, wie sie da heißen.
Nee, will ich gar nicht. Will ich gar nicht.
Ich weiß. Ich finde es lustig, dass es vielleicht dadurch ein bisschen besser wird.
Es ist ein großes Ziel, aber ich kann keine 10 neue Kunden haben. Und da gibt es leider schon zu viele von, weißt du? Die alle abzuarbeiten, glaube ich, da hätte ich eine lebenslange Aufgabe. Das Lustige ist, und das finde ich eigentlich so, so cool, dass ich mittlerweile ganz, ganz viel, wie soll ich sagen, dass ich mittlerweile viele Neukundenanfragen bekomme von Leuten, die schon sehr, sehr viel Geld bei anderen Storytelling-Kursen ausgegeben haben und sagen, ich war da im Mentoring, aber ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie ich meine Story erzähle. Florian, kannst du mir bitte helfen? Und dann sage ich, ja, klar. So, aber das häuft sich mittlerweile. Und dann denke ich mir echt so, du kannst also nichts verkaufen oder keinen Nutzen verkaufen für fünfstellige Beträge und nur dadurch, dass du deine Story richtig erzählst, kaufen es die Leute. Also das ist das beste gelebte Beispiel par excellence, dass Storytelling funktioniert. Und das Problem ist nur, wenn du dann keinen Nutzen oder keinen Erfolg dahinter hast, dann spricht sich das halt irgendwann rum. Und das ist auch so ein bisschen mein Antrieb. Also ich will, dass dieser ganze Blödsinn aufhört, dass ehrlich kommuniziert wird. Jetzt nicht aber die Ehrlich Brothers, sondern dass einfach mal dieser ganze ich mach dich reich über Nacht Kram rausgeht und du auch dafür bezahlst, dass du eine Leistung bekommst.
Ja. Ist ja fast schon ein schönes Schlusswort hier übrigens. Also dann jetzt ganz zum Schluss haust du deinen inneren Antrieb raus. Ich dachte, ich kriege schon viel eher aus dir rausgekitzelt.
Ist doch so offensichtlich.
Aber ich hab gerade so ein bisschen nochmal mitgeschrieben, ja, dem Anfang. Ich würde jetzt gerne nochmal so zusammenfassen, was du ja sagst, eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn ich sage, ich will Geschichten erzählen und über diese Geschichten verkaufen, muss ich ja eigentlich nur gucken, ich einfach zuhören, was meine Zielgruppe wirklich interessiert oder lesen und so weiter. Ich müsste erstmal meine Zielgruppe ja definieren und dann sagen, was finden die cool oder worüber machen sie sich Gedanken, was sind ihre Probleme, da gibt es ja verschiedene Ansätze wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Und dann habe ich geschrieben, sehen, ob sowas, jetzt kann ich meine eigene Schrift wieder nicht mehr lesen, also sehen, was ich dazu zu sagen habe, Sinnbringendes irgendwie und dann aber trotzdem auch, was ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist anders zu machen, als es andere machen, die auch schon da sind. Du hast ja gesagt, guck dir das an, was meine Leute im Bereich Influencer-Marketing machen oder Podcasting oder was immer. Und dann machst du das aber anders.
Mach's auf deine eigene Art. Also, ich gebe dir ganz gerne das Beispiel, als ich angefangen habe mit Storytelling auf LinkedIn zum Beispiel. Dann, ich habe geguckt, es gab Storyteller auf LinkedIn. Die hatten ihr Profil, die haben ab und zu mal ein Bild von sich auf irgendeiner Bühne gepostet und haben dann gesagt, guck mal hier, ich bin toll, ich habe schon Vorträge gehalten und keine Ahnung, ich mache dies, das, jenes. So. Und alle immer mit dem gleichen dramatischen, mit der gleichen dramatischen Beleuchtung und alle immer mit dem gleichen dramatischen Setup und alle immer jetzt kommt Storytelling. Dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich mich da hinstelle und immer diese Selbstbeweihräucherung habe und am besten immer im dreiteiligen Anzug und mit Monokel im Ohr, damit es irgendwie als Märchenonkel rüberkommt. Ey, das ist so ein 1990-Style und jeder immer noch mit seinem hier Storytelling-Kurs, dies, das, jenes. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin auch Storyteller. Und ja, ich habe auch schon Vorträge gehalten. Ich mache eine ganze Menge Vorträge, ob nur online oder Präsenz. Ich mache auch Workshops. Aber wie kann ich das Ganze anders verpacken? Dann habe ich geguckt, was die alle nicht machen, das waren Videos. Und habe ich gesagt, wenn ich jetzt anfange mit Videos, dann machen das relativ viele dann direkt nachher auch noch mit. Ja? Also habe ich gesagt, ich gehe noch eine Stufe weiter, ich mache Schwarz-Weiß-Videos. Und wie gesagt, naja, Schwarz-Weiß-Videos kann auch relativ leicht kopiert werden, dann mache ich noch die Jump-Cuts dazu. So, und zu guter Letzt, on top, also 3-4 Stufen weiter, habe ich dann gesagt, so, jetzt stelle ich mich nicht in dem Anzug und im Dreiteiler mit Monokel im Ohr, sondern ich stelle mich dahin mit T-Shirt, weil ich halt einfach ich bin. Ja, ich trage gerne Jeans und T-Shirt und gehe auch so auf die Bühne, ich halte so Vorträge, ich mache so meine Workshops. Ich habe maßgeschneiderte Anzüge im Schrank, aber ich muss die nicht zeigen. Also ich muss nicht irgendwas spielen, damit ich irgendwas darstelle. Und siehe da, die Leute haben, oder die Menschen, die Zuschauer haben plötzlich gesehen, ey, da ist jemand, der ehrlich so auftritt, wie er ist, der es anders präsentiert in Schwarz-Weiß-Videos mit Jump-Cuts und der dabei total authentisch ist. Und nicht sich verstellt. Wenn ich halt der introvertierte Typ bin, dann sollte ich vielleicht lieber Texte schreiben oder dann sollte ich vielleicht lieber Bilder machen oder dann sollte ich vielleicht irgendwas anderes machen. Meine Art und Weise der Kommunikation suchen. Vielleicht bin ich eher der Podcast-Typ. Vielleicht bin ich der Typ, der vor Meeresrauschen irgendwelche Nachrichten einspricht. Ja? Dann ist das total in Ordnung, das ist deine Art. Aber das Problem ist, dass es so oft versucht wird, ein Gerüst über etwas zu stülpen, was gar nicht über dieses Gerüst passt. Oder andersrum, etwas über ein Gerüst zu stülpen, was gar nicht zu dir passt. Ich bin schon immer der Video- und Bildertyp gewesen. Ich habe schon, drei Accounts auf Instagram, wo ich irgendwie Landschaftsfotografie, sonst was Fotografie und jetzt mein drittes Profil habe. Ja. Aber das bin ich. Ich habe Spaß vor der Kamera. Ich mache das gerne. Das ist mein Medium. Aber das bin ich. Das muss nicht auf jeden anderen passen. So. Und von daher so die Sache, guck dir an, was dein Wettbewerb macht. Guck dir an, was andere Influencer, andere Podcaster machen. Und mach es genau nicht so. Weil kopieren hilft nicht. Das macht dich nicht erfolgreich. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier den Tony Robbins oder den was auch immer oder irgendwelche deutschen Influencer, ich kenne mich im deutschen Influencer, mache ich leider nicht so aus, dann würde ich mit Kopieren nicht weit kommen, weil das nicht meine Art ist. So, was hat mich aber so, also erfolgreich, Achtung Buzzword, gemacht oder wodurch habe ich es geschafft, dass ich heute von meinem Business leben kann? Weil ich so bin, vor der Kamera und online, wie ich hier zu Hause auch bin, wie ich in meinem privaten Umfeld umgehe. Natürlich unterhalte ich mich jetzt nicht meiner Frau und meinen Kindern jeden Tag über irgendwelche Markenpositionierung oder digitale Geschäftsentwicklung. Aber die Art und Weise, wie ich mit jemandem rede, ist genau das gleiche hier zu Hause, als wenn ich irgendwie im Business unterwegs bin. Und wenn du damit ein Problem hast, dann müssen wir auch nicht zusammenarbeiten. Aber ich werde mich nicht für dich verstellen. Und das ist, was viele Unternehmer denken, für ihre Kunden machen zu müssen. sich verstellen. Hör auf damit. Lass es sein. Sei so, wie du bist. Du wirst nicht alle Leute damit glücklich machen, keine Frage. Du wirst anecken. Und du wirst auch mit Sicherheit negative Kritik dafür bekommen. Bekomme ich auch. Aber ist es mir egal? Ja. Weil das ist meine Art. Und dadurch bekomme ich aber auch die Kunden, die sagen, gerade erst bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, ein super Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, Florian, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß, du machst irgendwas mit Storytelling, aber ganz ehrlich, deine Art und Weise hat mich dazu gebracht, dich anzurufen, weil du einfach du bist und nicht irgendjemand anders. Und das ist so der Punkt, was ich damit meine. Guck, was dein Wettbewerb macht, mach es anders auf deine eigene Art und Weise und sei du selbst. Und dann wirst du plötzlich erfolgreich reich über Nacht.
Oh, cool. Und du bist der Erste seit langem, der es geschafft hat, sei du selbst zu sagen und nicht sei authentisch. Das ist so mein schlimmstes Wort, was es gibt.
Danke. Bin ich genau der Meinung. Also sei authentisch. Oder Authentizität. Auch so ein
Authentizität. Nein, sei du und Innovation. Das sind auch so schöne Wörter.
Boah. Digitalisierung finde ich noch besser.
Ja.
Ein Wort ohne Definition.
Das ist echt schlimm. Das war wirklich sehr cool und ich danke dir sehr, dass du hier so offen rausgehauen hast, was du denkst, was wichtig ist und wie du es machst, auch wenn du viele Dinge nicht erzählt hast von dir. Ich dachte, da hätte ich jetzt gerne mehr gewusst, was natürlich auch so Kundensachen angeht und sowas kann ich natürlich total verstehen, da will ich jetzt auch gar nicht nachbohren, aber ich finde, wir sind's ja, du bist es mir und den Leuten, die das hier zu Zehntausenden sehen werden, natürlich schuldig, den Cliffhanger aufzulösen und zu sagen, welcher Geschichte habt ihr denn jetzt diesen maximalen Erfolg für dieses komplexe Pharmaprodukt, war das ja, glaube ich, wenn ich recht entsinne, erzielt eigentlich?
Das war total simpel. Muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Aber wir haben ja auch 2 Minuten, ne?
Ja.
Also Medizintech, also es war eigentlich so, wir haben ein Produkt vertrieben, was Krebspatienten behandelt hat.
Mhm.
Also der Tumor wurde rausoperiert, also aus dem Bauchraum, sage ich jetzt mal ganz groß, und danach wurde der Bauchraum mit heißer Chemo gespült. Und diese Gerätebedienung habe ich im OP gemacht. Also ich stand direkt dabei und habe auch darauf trainiert und so weiter. Und die Story, die wir dazu benutzt haben, hatte gar nichts mit dem Produkt zu tun, sondern wir haben dem Arzt eine entspannte Zeit im OP versprochen. So. Warum war das so erfolgreich? Nun, man muss dazu wissen, so ein OP ist ein unglaublich komplexer Ablauf. Also was da alles ineinander greifen muss, damit das vernünftig funktioniert, ist deutlich mehr als das, was man eigentlich sich vorstellt. Und wenn da die falsche Nadel am Tisch ist, dann ist das nicht mal eben ein kleines, ich tausche mal schnell aus, sondern die Nadel, also jede Nadel, die aus der Verpackung genommen wird und auf den Tisch kommt, die wird irgendwo eingetragen und die muss natürlich auch wieder ausgetragen werden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Arzt jetzt die Nadel nimmt und wegschmeißt, wäre das uncool, weil die dann nicht mehr
weiter. Alle Angst haben, dass sie dann bei dem Patienten noch im
Richtig.
Bauch ist.
Ja. Wir haben mal 1,5 Stunden nach einem Tuch gesucht und haben das dann irgendwann in so einer Folienfalte direkt am Tisch gefunden. Aber wie lange da im Bauch rumgesucht wurde nach diesem kleinen Tupfertuch, 1,5 Stunden. Und das, aber da siehst du halt einfach, wie wichtig das ist, dass sowas funktioniert. Also es sind viele Abläufe.
Mhm.
Und so eine OP dauert im Schnitt 7,5 Stunden. Also das ist auch nicht mal eben so ein kleiner Eingriff. Und für uns war immer relevant, dass wir eine sehr gute Beziehung zu unseren Kunden haben. Wir hatten ja 3 Stufen von Kunden. Wir hatten den Einkauf, der uns schlussendlich bezahlt hat, der Arzt, der uns schlussendlich geordert hat und die viel wichtig oder die am wichtigsten, die Gruppe, die am wichtigsten war die Krankenschwester im OP. So. Weil wenn die Krankenschwester gute Laune hatte, dann war das ein super Klima im OP, oder der Krankenpfleger, gibt es natürlich auch, oder der OP-Pfleger. Aber wenn die gute Laune hatten, dann hatte der Arzt im OP eine verdammt gute Zeit, weil die Schwestern vernünftig gearbeitet haben und das alles ganz entspannt und locker und flockig war und so weiter und so fort. Und wenn das Personal gut gelaunt war, dann hatte auch der Einkauf eine lustige Zeit, weil er sich nicht großartig um Sachen kümmern musste, sondern die haben geschlossen gesagt, wir wollen das und das. Also kaufen sie es.
Mhm.
Unser Wettbewerb, der kam in den OP und musste erstmal eine ganze Menge Zubehör. Ja, ich brauche noch einen Schlauch und ich brauche noch eine Rolle und ich brauche noch ein Klebeband, ich brauche dies, das, jenes. Das heißt, die Schwester war unterwegs und die musste erstmal das ganze Zeug zusammensammeln. Der war aber auch 3.000 Euro billiger als wir. Ja. Problem des Ganzen war also, dass der Arzt einfach nur jemanden gesucht hat, wo er sich um nichts kümmern muss, wo die Schwestern gut gelaunt sind und wo er nach 7,5 Stunden einfach auch sagen kann, Alter, jetzt, ich gehe mal kurz vom Tisch weg, ich setze mich hier hin, bin zwar im OP-Saal, aber das läuft hier alles. Ich muss mir nicht auch darum noch Gedanken machen. Also was war die Geschichte, die wir erzählt haben? Dass wir ganz einfach es schaffen, dass der Arzt sich, also das Ziel der Geschichte war, dass der Arzt sich innerhalb dieser Stunde, während wir spülen, komplett entspannen und zurücklehnen kann. Ah. Ja, es war quasi die Einfachheit, die Vereinfachung und die Sicherheit, die wir da adressiert haben, dass der Arzt sagen kann, während wir da sind, können Sie sich entspannen. So. Und ich habe nur gesagt, wir sind die Mainzelmännchen. Wir kommen, wenn der Patient noch schläft, wir räumen auf und sind weg, bevor er aufwacht. Und teilweise war das echt so, dass sowohl, also ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich habe auch Ärzte im OP schlafen sehen.
Ich wollte sagen, so eine VR-Brille noch mit zum Produktpaket hinzupacken, wenn man da so ein bisschen Film gucken kann oder so. Oder eben sich an den Strand legen kann, wo du jetzt bist.
War wirklich, also das Gerät war, es hat sich so ein bisschen angehört wie so ein alter Schiffsdiesel. Und das war insbesondere, wenn du jetzt irgendwo oben an der Küste warst, irgendwie Hamburg, Kiel oder sonst irgendwas, oder als ich im Global Sales war, noch weiter oben, war das wirklich so, dass die Leute gesagt haben, oh, jetzt hier schön am Strand und ach, guck mal, der Dampfer fährt vorbei und du saßt bei den Ärzten teilweise dieses leichte Augenfallen zu und immer noch saßen sie irgendwas so da. Aber das war halt wirklich die Story, weil die Leute konnten sich blind auf uns verlassen und dann haben wir irgendwann plötzlich gesehen, ey, das funktioniert nicht nur in Deutschland, das funktioniert weltweit. Wir sind immer auf der Suche nach dem Gleichen. Und wir haben uns halt wirklich damit beschäftigt, was sucht unser Kunde, was können wir ihm bieten und nebenbei noch was verkaufen. Mhm. So, Gesundheit. Und erreicht haben wir es darüber, dass wir ihm die coole Story erzählt haben, dass er sich total entspannt zurücklehnen kann. Das ist wie ein Aufenthalt am Strand. Und also passend hier wieder zum Setup. Und dass wir uns in der Zeit mit den Schwestern beschäftigt haben. Ein nettes Gespräch, mal ein Stück Kuchen mitgebracht oder keine Ahnung was. So Kleinigkeiten, die so eine gute Freundschaft erhalten. Und das war super effektiv. Und das war halt irgendwann wirklich so, dass die Ärzte gesagt haben, ach, der Hommer ja kommt, ja gut, dann easy, läuft. So. Und dafür waren sie bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Für dieses, ich muss mir keine Gedanken machen, der Hommer ja kommt. Ja? Mhm. Und darauf war die ganze Story aufgebaut. Und das ist es. Versteh deine Zielgruppe, versteh, was sie wirklich will. Und dann erzähl ihr, was du ihr bieten kannst. Das sind drei Punkte. Und mehr ist es nicht. Mhm. Mach es emotional, mach es verständlich, mach es einfach. Und hol deine Kunden ab, mach sie zu Fans. Weil alles, was nicht begeistert, verkauft nicht. That's it. So, Schlusswort.
Spannend, ja, genau. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Florian, also unser Gespräch ist ja doch ein bisschen im positiven Sinne zeitlich eskaliert.
Es tut mir leid.
Ich finde es gut. Und ich habe gesehen, dass mittlerweile parallel Zencaster abgekackt ist. Also wir haben jetzt meinen ersten Videopodcast hier mit dir, offiziell. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie sehr viel mitgenommen. Und ich habe mich die ganze Zeit, wenn du erzählt hast, auch der Strandhintergrund hat mir auf jeden Fall auch ein wahrscheinlich so ein ähnliches Gefühl wie den Ärzten dann gegeben, wenn du dich um sie gekümmert hast. Hast du dich also auch hervorragend um mich gekümmert. Ja. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und
sehr gefreut, hier zu sein.
Wenn jemand Bock hat auf B2B-Storytelling, kann ich Florian auf jeden Fall nur empfehlen, weil habt ihr ja hier gehört und gesehen, der hat was drauf. Von daher, geht mal rüber. Ich verlinke den natürlich hier auch bei uns nachher im Posting. Und wünsche allen noch eine coole Zeit und ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, dann genieß deinen Strand weiterhin, ne? Und halt die Füße ins Wasser, es bleibt ja warm und in diesem Sinne bis ganz bald.
Tschüss. Alles klar, bis bald. Danke dir, tschüss.